Guten Abend, meine Damen und Herren, zu unserem Kulturgespräch am Freitagabend im Deutschlandfunk. Heute in Kooperation mit der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ausgangspunkt unserer heutigen Diskussion ist die Frage, wie wir zu einer gesamteuropäischen Erinnerungskultur gelangen können, um damit auch einen Beitrag zur Herausbildung einer kollektiven Identität in Europa zu leisten. Zunächst wollen wir darüber diskutieren, wie die Verfolgten kommunistischer Gewaltherrschaft in Europa bislang gewürdigt wurden. Ich begrüße dazu in unserer Runde Jan Power von der Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen mit Forschungsschwerpunkt Tschechoslowakei bzw. Tschechien und Slowakei. Herzlich willkommen. Daneben begrüße ich Hildegund Neubert, Sängerin und vormalige Oppositionelle in der DDR, seit fast 10 Jahren Landesbeauftragte für Stasi-Unterlagen in Thüringen. Schön, dass Sie gekommen sind.
Guten Abend.
Außerdem heiße ich willkommen Wolfgang Schlott, außerordentlicher Professor für neuere slawische Kultur- und Literaturgeschichte, vor allem Experte für polnische Prosa und Lyrik. Schließlich der Hausherr und Gastgeber Hubertus Knaber. Auf Sie herzlich willkommen. Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Unter seinen zahlreichen Veröffentlichungen möchte ich ein Buch ganz besonders hervorheben, Honeckers Erben. Meine Damen und Herren, beginnen wir mit der Würdigung der verfolgten kommunistischer Gewaltherrschaft in Europa. Deshalb zunächst meine Frage in die Runde. Wir beginnen mit Herrn Power, Spezialist für die Situation in Tschechien und Slowakei. Was ist positiv bisher geleistet worden? Herr Power hat das Wort.
Als positiv kann man sicherlich die Rehabilitierungsgesetze bezeichnen, die relativ früh schon Anfang der 90er Jahre verabschiedet worden sind. Dort sind flächendeckend alle politischen Urteile aufgehoben worden und die betroffenen Personen, denen wurde finanzielle Entschädigung zuteilt worden und zwar nach Anzahl der verbüßten Jahre. Das ist besonders deswegen wichtig, weil die Häftlinge aus den 40er, 50er Jahren ungleich länger in den Gefängnissen saßen, unter ungleich schwierigen Bedingungen als dann die Dissidenten in den 70er Jahren, wobei das Regime, das Normalisierungsregime, sehr hart gewesen ist. Dies ist relativ konsensfähig gewesen in der Gesellschaft und in der Politik. Man hat allerdings festgestellt, dass durch diese Flächenvorgehensweise Reststrafen übrig geblieben ist. Das heißt, wenn ein Offizier mit einem Flugzeug in den Westen abgeflogen ist, dann hat er einen Staatsverrat und Republikflucht gemacht, aber dann blieb noch sozusagen ein Diebstahl des Flugzeugs übrig und das, an diesen Dingen sind die noch sitzen geblieben. Darüber gab es dann eine aufgeregte Diskussion, als man festgestellt hat. Das neueste Gesetz, was gerade jetzt erst angelaufen ist, ist ein Gesetz über den sogenannten dritten Widerstand beziehungsweise antikommunistischen Widerstand. Dieses Gesetz ist umstritten gewesen, weil es in der Tschechischen Republik eine Rivalität gibt zwischen den Häftlingen aus den 40er, 50er Jahren, die als Antikommunisten verhaftet worden sind, und den Häftlingen, die nach der Niederlage des Prager Frühlings verhaftet worden und in Gefängnisse gesteckt wurden, schikaniert worden sind in vielerlei Hinsicht. Zwischen diesen beiden Gruppen gab es eigentlich nur sehr selten personelle Verbindung. Es waren einzelne, gerade aus dem katholischen Milieu stammende Menschen, die das geschafft haben, die Brücke zu schlagen. Und nach dem Jahre 90 wurde eine Konföderation dieser Häftlinge aus der 50er Jahre geboren und die versucht jetzt gewissermaßen ihre Vision des Kommunismus durchzusetzen. Und jetzt ist eine Art Kompromissvorschlag entstanden, dass man den Widerstandskampf einschließlich des bewaffneten Kampfes würdigen soll, genauso wie die Dissidenten und den zivilen Widerstand der 80er Jahre.
Herr Schlott, wie sieht die Situation in Polen aus? Vielleicht können Sie einen kurzen Überblick geben.
Ich kann nur sagen, dass die Abrechnung mit dem
Kommunismus bereits in den 80er Jahren begonnen hat. Das ist ja ein sehr langer Übergangsprozess gewesen, was aber die unmittelbare Auseinandersetzung mit den Opfern des Kommunismus betrifft. So haben wir da einen sehr langen Weg zu beobachten, der einsetzt Anfang der 90er Jahre und sich dann fortsetzt bis zu den ersten Gesetzen.
Frau Neubert.
Ja, es gibt ja ein bisschen das böse Wort, dass es über die DDR-Opposition, die vergleichsweise die kleinste im Ostblock war, die größte Literatur heutzutage gibt. Es ist also sehr viel passiert, was die Aufarbeitung betrifft. Man kann heute über die DDR sehr vieles wissen. Sehr viele Details sind aufgearbeitet. Es gibt Überblicksgeschichten über die Opposition, über den Widerstand, über die Herrschaftsgeschichte der SED. Die Frage ist, wollen es die Menschen wissen? Und Sie hatten am Anfang auch das Stichwort der Würdigung der Opfer gesagt. Das hängt unmittelbar damit zusammen. Denn nur das, was am Ende wirklich als ein breites Wissen in der Gesellschaft ankommt, kann auch eine gesellschaftliche und damit am Ende auch eine politische Wirkung entfalten. Und da gibt es natürlich noch viel zu tun. Aber es gibt da auch positive Zeichen. Es gibt in vielen Städten auf dem Gebiet der ehemaligen DDR Gedenksteine für die Opfer des Kommunismus und Ähnliches. In Berlin gibt es das noch nicht. Das wäre noch eine echte Hauptstadtaufgabe, das doch endlich mal zu schaffen, ein Denkmal für die Opfer des Kommunismus in Deutschland und in Europa zu errichten. Aber es gibt auch andere Formen der Würdigung der Opfer, die sehr wichtig sind. Gerade hat Joachim Gauck als Bundespräsident wieder Bürgerrechtler, ehemalige politische Häftlinge und Menschen, die sich in der Aufarbeitung engagieren, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Es gibt Straßennamen nach Widerständlern in der DDR, zum Beispiel liegt der Thüringer Landtag an der Jürgen-Fuchs-Straße, was mir immer ein Vergnügen ist, meinen Absender zu schreiben. Da gibt es wichtige Signale, die wir brauchen, um eben tatsächlich am Ende die Situation der Opfer dieses Regimes zu verbessern.
Hubertus Knabe, wie unterscheidet sich denn der Umgang mit Verfolgten in Deutschland jetzt von anderen ehemals kommunistisch regierten Ländern?
Naja, der Hauptunterschied ist natürlich der, dass die anderen Länder kein Westtschechien oder kein Westpolen haben, aus dem man zum Beispiel neue Eliten importieren kann, wie das in Ostdeutschland der Fall gewesen ist. Man hat also dieselben Staatsanwälte, Richter und Amtsträger in den Amtsstuben sitzen. Und das ist natürlich viel, viel schwieriger. Auf der anderen Seite hat man jedenfalls in einigen Staaten eine doch sehr starke Opposition gehabt. Frau Neubert hat das gerade schon ein bisschen persifliert. Die kleinste Opposition, die meisten Bücher. In Polen etwa gab es doch eine sehr starke gesellschaftlich verankerte Opposition. Und das macht sich natürlich auch bemerkbar in den Institutionen, in den Universitäten, in den Kirchen, in anderen gesellschaftlichen Institution, dass es einfach einen doch relativ breiten Konsens gibt, dass der Kommunismus eine verabscheuungswürdige Angelegenheit war. In den südlichen Staaten ist es ein bisschen schwieriger, Rumänien und Bulgarien etwa, wo ja doch die Umbrüche sehr stark von den alten Eliten durchgeführt worden sind, die natürlich auch darauf geachtet haben, dass sie in diesen Umbrüchen nicht unter die Räder kommen. Sprich, sie haben ihre Macht oft nur transformiert von der politischen Macht in die ökonomische Macht oder sie kaschieren sie durch formaldemokratische Verfahren. Und da ist das gesellschaftliche Bewusstsein über die Verbrechen des Kommunismus natürlich entsprechend gering ausgeprägt, obwohl es auch dort einzelne Leuchttürme der Aufarbeitung gibt, in Rumänien etwa. Die Gedenkstätte in dem kleinen Ort Siget an der ukrainischen Grenze in einem Gefängnis, die eine großartige Arbeit leisten. Oder auch in Tschechien, wo ich kürzlich mir ein ehemaliges Lager angeschaut habe für politische Häftlinge, das dort wieder aufgebaut worden ist, wieder rekonstruiert worden ist. Was nun die Maßnahmen der Erneuerung anbetrifft, da muss man dann nochmal differenzieren. Also Elitenwechsel, Bestrafung der Täter, das alles war in Deutschland sicherlich leichter als in anderen Staaten, wo man eben die Eliten nicht aus dem benachbarten Westland herüberholen konnte.
Vielen Dank. Vielleicht sollte man noch ein Wort verlieren über die Situation in Russland, Herr Dr. Power.
Von dem, was ich mitbekomme von Kollegen und aus den Diskussionen, bin ich jedes Mal entsetzt. Entsetzt nicht nur über Putin, über sozusagen die Eliten, sondern entsetzt über die Umfragen. Die neueste Umfrage, die ich gelesen habe, dort rangierten KGB als eine der vertrauenswürdigsten Institutionen im Lande. Die Leute von Memorial machen seit Jahrzehnten eine wunderbare, wichtige Tätigkeit, die man nur unterstützen kann, wie es möglich ist. Sie werden jetzt kriminalisiert über die Maßnahmen. Das ist durch die Presse gegangen, dass man die finanzielle Unterstützung dieser kleinen Institute, die eigentlich NGOs sind, keine staatlichen Einrichtungen, auch noch untergräbt und zu kriminalisieren versucht. Das heißt, es ist hier schon angesprochen worden, dass man von dem Kommunismus nicht reden soll, bevor man die nationalen, kulturellen und zivilisatorischen Voraussetzungen mitdiskutiert. Denn wie Sie sehen, gibt es Verbrechen und autoritäre Methoden auch ohne Kommunismus. Und es gibt tatsächlich kulturelle Voraussetzungen, historische Voraussetzungen. Es gibt keine demokratische Tradition. Das heißt, diese Leutchen sind die Pioniere der Demokratie und der Zivilgesellschaft in Russland, und sie leben gewissermaßen unter einer permanenten Bedrohung. Ja.
Herr Schlott?
Ja, darf ich dazu ergänzen? Dieses Beispiel, dass in derzeitigen Russland eben eine gewisse Restalinisierung stattfindet, legt sich auch in den Erinnerungskulturen nieder. Wir haben in Deutschland eine Reihe von Konferenzen gehabt, in denen die Erinnerungskulturen in Ost- und Mitteleuropa und Osteuropa verglichen worden sind. Und da zeigt sich sehr deutlich, dass in Polen in den letzten 15 Jahren vor allen Dingen Museen entstehen, in denen man sich auseinandersetzt mit dem Kommunismus. Und diese Museen haben einen ganz modernen Charakter. Das heißt, sie arbeiten mit bestimmten Exponaten, sie arbeiten mit Zeitzeugen, sodass auf diese Weise ein sehr lebendiger Prozess entsteht zwischen denen, die den Kommunismus erlebt haben, und den Exponaten, den Zeugen dieser Geschichte. Ähnliches kann man natürlich auch von der Tschechischen Republik und der Slowakei sagen. Warum diese Dinge sich in Osteuropa nicht entwickeln, dürfte klar sein. Wir haben auch in Belarusland einen Stillstand, eine Leugnung der Geschichte, die dringend notwendig, eine Aufarbeitung, die dringend notwendig wäre, weil eben Belarusland sagt, den Anspruch hebt, eine eigene Geschichte zu haben, sich abzusetzen von dem großen russischen Nachbarn. Eine Möglichkeit gibt es aber nicht, weil eben Lukaschenko und seine Konsorten diesen Prozess verhindern. In der Ukraine zeichnet sich ein offener Prozess, der natürlich auch durch die Orangene Revolution 2004, 2005 ausgelöst worden ist. Aber in der Zwischenzeit beobachten wir wieder eine Restaurierung der Verhältnisse, die Prozesse, die stattfinden, und vieles andere mehr.
Frau Neubert, in den Rankings in Russland über die bedeutendsten Russen des letzten Jahrhunderts rangiert Stalin weit vor Michail Gorbatschow, der als Jahrhundertversager dort gilt. Macht Sie das nicht verzweifelt?
Das ist wirklich sehr traurig und hat ja auch schon wieder gefährliche Seiten. Wenn man an die Journalistenmorde der letzten Jahre denkt, selbst die Verhaftung so einer, ein bisschen pubertären Punkband Pussy Riot, ist natürlich die Produktion neuer Verfolgungsopfer von Menschen, die ihre Meinungsfreiheit wahrgenommen haben, ob man das jetzt geschmackvoll findet oder nicht, und die dafür ins Gefängnis wandern. Das sind also bereits wieder neue Opfer von Menschenrechtsverletzungen, von Menschenrechtsverachtung. Und die einzigen, die seltsamerweise in Russland relativ unbehelligt arbeiten können, sind die Soldatenmütter. Das tun sie aber schon seit Zarens Zeiten. Das ist also eine Haltung in Russland, dass sich das Volk doch durchaus als Opfer auch versteht und das alles auch erduldet und das auch artikulieren darf. Aber bitteschön, es darf nicht zu politisch werden. Dann wird sofort durchgegriffen. Und das ist natürlich wirklich eine gefährliche Entwicklung. Und angesichts dessen, dass das ja der direkte Nachbar der Europäischen Union ist, muss uns das schon besorgen.
Wir wollen jetzt im zweiten Teil nochmal auf die Situation der Opfer eingehen und fragen, mit welchen mentalen oder sogar strukturellen Widerständen haben wir es denn zu tun bei der Aufarbeitung von Vergangenheit? Sie haben ja schon einiges angesprochen, Herr Power.
Es gibt einerseits Konsens, dass Opfer irgendeine Art Wiedergutmachung erfahren sollten, Entschädigung zumindest materieller Art. Das geschieht auch. Es geschieht bis heute mit diesem neuen Gesetz über den antikommunistischen Widerstand. Auf der anderen Seite sind die Massenopfer der 50er Jahre eigentlich physisch schon fast abgetreten. Es gibt immer noch eine aktive Gruppe, die sich organisiert und die sichtbar und vernehmbar ist. Die Dissidenten, die ja auch viele Jahre abgesessen haben, viel Repression haben erfahren müssen, verstehen sich eigentlich nicht primär als Opfer, sondern sozusagen als Vorreiter der Aufrichtung, der demokratischen Aufrichtung der Nation. Und manche haben es auch abgelehnt, nur eben in dieser Opferrolle gedrängt zu werden, wollen auch die finanziellen Angebote gar nicht wahrnehmen. Das heißt, das ist die eine Ebene, die institutionelle. Die zweite ist der Umgang in der Öffentlichkeit. Es gibt gelungene Projekte, Filme, Dokumentationen. Es gibt NGOs, die Schicksale einfach sammeln und darstellen, dokumentieren. Das ist immer sehr wirksam, weil man, glaube ich, über individuelle Biografien am meisten sich hineinfühlen kann. Das als geschichtsdidaktische, das verstehe ich als eine geschichtsdidaktische Empfehlung für jede Art von Aufarbeitung. Und es gibt natürlich auch eine völlige Gleichgültigkeit von einem unbeträchtlichen Teil der Bevölkerung, die einfach sagt, das ist Vergangenheit, das geht mich nichts an, das interessiert mich nicht. In der Slowakei zum Beispiel ist es anders, die Rehabilitierung ist da auch gelaufen, aber der Kommunismus ist eigentlich gar kein öffentliches Streitthema. Das ist gewissermaßen weg. Das hängt auch mit vielen Faktoren zusammen. Also die Wahrnehmung des Kommunismus ist eine andere als im tschechischen Teil. In den Umfragen wird das als die erfolgreichste nationale Epoche der modernen slowakischen Geschichte einfach durch die Urbanisierung, Industrialisierung, Professionalisierung, wenn Sie sich allein angucken, wie viele Universitäten, die Philharmonie, all das, also die Herausbildung der slowakischen Nation in allen ihren Elementen, fand unter dieser bürokratischen, deformierten zwar Modernisierung von oben, aber die Erfahrung war so, die Opposition war da nicht so stark. Deswegen ist dieser Konflikt zwischen Täter und Opfer auch nicht so ausgeprägt. Und die Kommunisten haben die Macht mit abgewickelt. Die sind nie von der Macht irgendwie abgegangen. Und zwar hohe Chargen. Also der Justizminister ist der neue Verfassungschef geworden und der erste Präsident war nicht nur im ZK, sondern Politbürokandidat. Also auf dieser Ebene ist es gelaufen. 2/3 der Parlamentarier waren Kommunisten 10 Jahre nach der gesamten Revolution. Das heißt, das sind sehr unterschiedliche Wahrnehmungen auch in der Gesellschaft. Und daraus ergibt sich dann der Umgang.
Wolfgang Schlott.
Ja, was die Situation der Opfer in Polen betrifft, so haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben eigentlich 3 Schichten von Opfern. Wir haben die Angehörigen der Armia Krajowa aus den 40er Jahren, die vom Regime systematisch verfolgt worden sind, die oft viele Jahre in Gefängnissen verbracht haben. Wir haben dann die Opfer der späten stalinistischen Phase der 50er Jahre bis 54, 55 und wir haben dann noch einmal eben nach dem Kriegsrecht die Angehörigen der Solidarność, die 6.000, 7.000, die in den Internierungslagern einige Monate, einige auch sogar ein ganzes Jahr verbracht haben. Gleichzeitig muss man betonen, dass das kommunistische Regime praktisch nur noch eine quasi Herrschaft ausübte, das heißt die Gesinnung der Angehörigen der Kommunistischen Partei war voller Zynismus. Sie haben praktisch das Regime bereits in den 80er Jahren mehr oder weniger aufgegeben, obwohl sie noch einmal diesen Militärschlag gegen die Solidarność durchgeführt haben, wohl wissend, dass dieser Schlag gegen eine 10-Millionen-Bewegung zur dem Niedergang des Regimes führen wird. Das heißt, wir können sagen, dass wir spätestens ab Ende der 70er Jahre nur noch eine quasi kommunistische Herrschaft gehabt haben, natürlich mit allen Konsequenzen, aber nicht mit jenen Konsequenzen wie in der Tschechoslowakei, wo wir zu gleichem Zeitpunkt das Normalisierungsregime unter Husak gehabt haben, mit sehr strengen Strafen, mit Verurteilung, Verfolgung und so weiter. Diese Dinge gab es in Polen, zumindest sehr in abgeschwächter Form, wenngleich während des Ausnahmezustandes zwischen 81 und 83 ja noch einmal das Regime versuchte, auch auf Druck von außen, wir wissen, dass der Prozess gegen Jaruzelski das auch offenbart hat, von Druck von außen dieser Militärschlag gegen die Solidarność ausgeübt worden ist. Das heißt, wir haben es in den 90er Jahren mit drei Opfergruppen zu tun, die auch entschädigt worden sind, vor allen Dingen die Armia Krajowa. Das sind natürlich Entschädigungsbeträge, die man nicht vergleichen kann mit den SED-Opfern. Aber immerhin hat das Regime ab 1995, als sozusagen auch die demokratischen Reformen dann auch gegriffen haben, sich dann der Opferentschädigung gewidmet.
Also bezogen auf die Situation der Opfer kann man vieles wiederholen, was hier gesagt wurde. Es gibt unterschiedliche Opfergruppen. Zu unterschiedlichen Zeiten waren die Haftbedingungen verschieden. Es gab in der DDR nicht in dem Sinne einen bewaffneten Widerstand, einen quasi militärischen Widerstand, der sich auch mit einem Kämpferstolz oft verbindet. Aber diesen Begriff Opfer lehnen auch viele in Deutschland für sich ab, weil er in der deutschen Gesellschaft im Grunde genommen negativ besetzt ist. Er assoziiert etwas Passives, jemand, der irgendwie etwas erduldet hat, dem was angetan wurde, der auch demjenigen, der ihm gegenübersteht, ein schlechtes Gewissen macht. Und deswegen mögen viele das nicht, obwohl es ja in der Wirklichkeit genau umgekehrt war. Verfolgt, inhaftiert, zurückgesetzt wurden diejenigen, die selber aktiv geworden sind, die Verantwortung übernommen haben für sich, für ihre Mitmenschen. Und deswegen passt in diesem Sinne der Opferbegriff auch gar nicht auf die Menschen, über die wir hier sprechen. Und gleichzeitig haben Sie damit zu tun, dass es also diese Aversion gegen Opfer gibt und eine gewisse Faszination an den Tätern. Dabei muss es eigentlich darum gehen, die Atmosphäre für die Menschen zu verbessern, die in der Diktaturzeit Widerstand geleistet haben, verfolgt gewesen sind und eben aktiv geworden sind und deswegen Repressionen erleiden mussten. Und diese Sicht auf die Menschen tatsächlich umzukehren, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe von Aufarbeitung, dass wir also es erreichen. Zum Teil ist es schon erreicht, dass ehemalige politische Häftlinge heute mit stolz erhobenem Haupt sagen können, jawohl, ich war im Gefängnis, weil ich das und das gegen das System gemacht habe. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die für die Frage der Kinderheimkinder der DDR für uns noch vor uns liegt. Da ist es noch längst nicht geschafft, diese Akzeptanz für diese Menschengruppe auch zu erreichen.
Herr Professor Schlott, noch mal eine Anschlussfrage an das, was Frau Neubert eben gesagt hat. Sie sprach von Aversion gegen Opfer. Das müsste doch querstehen zu dem Verständnis und der Akzeptanz in der polnischen Öffentlichkeit, was Opfer angeht. Denn da gab es ja eine Volksopposition. Ne?
Ja, natürlich. Das ist klar, das muss man hier differenzieren. Die Angehörigen der Solidarność betrachten sich natürlich nicht als Opfer des Regimes, sondern als diejenigen, die das Regime überwunden haben, zumindest den großen Beitrag geleistet haben. Wenngleich die Enttäuschung Anfang der 90er Jahre sofort einsetzte, weil die Solidarność-Bewegung gespalten worden ist, auch aus politischen Gründen, weil man sah da auch einen großen Anteil daran, dass die Kraft, die von dieser Gewerkschaftsbewegung ausgegangen ist, sehr, sehr geschwächt worden ist. Das heißt, wir müssen differenzieren in der Tat, was den Widerstand gegen das Jaruzelski-Regime betrifft. Das sind keine Opfer im klassischen Sinne, aber ich wiederhole noch einmal, die Angehörigen der Armia Krajowa, also die heute 70, 80-Jährigen, betrachten sie als Opfer des Regimes und auch die in der späten stalinistischen Zeit in den Verliesen der Staatssicherheit gesessen haben. Die sind die klassischen Opfer des Regimes.
Vielen Dank. Hubertus Knaam, was setzt eine Solidarität mit Opfern voraus?
Ja, Empathie ist natürlich da ein Schlüssel und aber auch erstmal Kenntnis der Tatsache, dass es Opfer gibt dieser Regime. Und Frau Neubert hat das ja gerade schon ausgeführt, wenn dieses Bewusstsein nicht da ist, die gesellschaftliche Atmosphäre, dann ist es eben auch sehr schwierig, hier die entsprechenden Finanzmittel locker zu machen. Und das sollte man vielleicht hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen, zu den Grenzen und Widerständen bei der Entschädigung der Opfer zählt vor allem die Tatsache, dass die Finanzminister das Geld nicht dafür zur Verfügung stellen wollen. Und ich entsinne mich gut, wie Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, damals Justizministerin und heute Justizministerin, mir einmal gesagt hat, Herr Weigel, der Finanzminister hat mir eine Summe X genannt und mit der musst du auskommen. Und entsprechend fiel die Haftentschädigung für SED-Opfer aus. Sie bekamen nämlich nur halb so viel für einen Monat Haft wie jemand, der im Westen zu Unrecht einen Monat im Haft saß, was dann zu der absurden Situation führte, dass der Ministerpräsident der DDR, Willi Stoph, nachdem er kurz in Haft genommen wurde und dann wieder freigelassen wurde, für diese Haftzeit das Doppelte an Entschädigung bekam, wie die Menschen, die unter ihm nun nicht nur einige Wochen, sondern oft Jahre im Gefängnis saßen. Es gibt einige Länder, die haben bessere Regelungen. Zum Beispiel, was mir sehr gut gefällt, die Regelung aus Rumänien und auch aus Tschechien. Freie Fahrt im öffentlichen Nahverkehr für anerkannte Widerstandskämpfer gegen den Kommunismus. Das ist eine Würdigung, die man jeden Tag, wenn man morgens in den Bus einsteigt und seinen Ausweis vorhält, wirklich genießen kann. Ist auch nicht sehr teuer. Und ähnliche Maßnahmen gibt es eben auch in anderen Staaten. Ein Beispiel noch aus Rumänien, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass nicht das Opfer den Antrag stellt auf Rehabilitierung, sondern dass dort die Behörde aktiv nach Sichtung der Unterlagen über Verfolgte auf die Opfer zugeht und sagt, ihr habt gelitten, ihr müsst entschädigt werden. Also der Prozess umgedreht wird. Ich denke, da hilft der europäische Vergleich weiter und wir können da das ein oder andere auch von anderen Staaten noch lernen.
Vielen Dank noch einmal an die anderen Teilnehmer hier in dieser Runde. Was setzt die Solidarität mit den Opfern voraus, Herr Schlott?
Wir wissen alle, dass diejenigen, die in den Gefängnissen gesessen haben, unter schweren Störungen leiden, zumindest im großen Teil. Sie sind diejenigen gewesen, die Anfang der 90er Jahre auch relativ hilflos auf diesen Wandel, diesen gesellschaftlichen Wandel reagiert haben. Aber wir haben in der Zwischenzeit nach medizinischen Untersuchungen die nächste Generation, das heißt die Kinder derjenigen, die in den Gefängnissen gesessen haben oder unter psychischen Störungen leiden. Das sind die Kinder, die ihre Eltern Anfang der 90er Jahre oft betreuen mussten und teilweise sozusagen ähnliche Schäden haben. Ich beziehe mich da auf mehrere Artikel im Freitag, die sich damit auseinandersetzen, dass also Ärzte alarmieren, dass es eben sozusagen die nächste Generation auch betrifft, was natürlich auch zu Folgebehandlungen führt und natürlich zu einer erheblichen finanziellen Belastung der Gesellschaft.
Da gibt es ein Problem, auf das wir auch achten müssen gesellschaftlich. Und zwar ist es so, solange die Opfer keine Würdigung und nicht wirklich eine gesellschaftliche Anerkennung erfahren, die sich natürlich auch in einer einigermaßen gesicherten Lebenssituation widerspiegeln muss, solange werden sie auf die Rolle als einklagendes, anklagendes Opfer auch festgelegt. Und das führt dazu, dass es zu Verhärtungen kommt, zur Verbitterung, was Herr Power auch schon gesagt hat, und das immer mehr verstärkt und dass sozusagen das Opfer zunehmend unsympathisch, lästig, drängend wird, weil es eben auf diese Opferrolle festgelegt wird. Und diesen Kreis müssen wir unbedingt durchbrechen, auch wenn er in einigen Fällen schon eingetreten ist.
Die sogenannten Opfer akzeptieren das auch eigentlich nicht, von außen so bezeichnet zu werden. Es gab unterschiedliche Phasen, also 1968, als die Rehabilitierung zum ersten Mal öffentlich diskutiert wurden, wurden sozusagen die Schauprozesse, die unschuldigen Opfer thematisiert und jetzt nach dem Zusammenbruch des Kommunismus melden sich diese Menschen zu Wort und sagen, wir waren eigentlich gar keine Opfer, sondern wir sind quasi mit guten Gründen vor Gericht gestellt worden, nicht gut verurteilt worden zu so drakonischen Strafen. Also haben sich so ein bisschen redefiniert von Opfern zu Widerstandskämpfern. Darüber gibt es auch große und aufgeregte Debatten, weil das zu rekonstruieren ist nicht immer einfach. Jetzt gibt es eine Ethikkommission, die gewissermaßen die Materialien, die zu finden sein werden, beurteilen soll. Man ist gespannt, dass neben den bekannten Oppositionellen jetzt eine neue Gruppe des sogenannten dritten Widerstandes entsteht, die eigentlich sich konstituiert erst in diesem staatlichen Verfahren, bürokratisch-staatlichen Verfahren, wo es Aktenzeugen fehlen. Also es ist sehr umstritten. Und dann gibt es auch noch der Streit, wie gesagt, der Geschichtsbilder unter diesen Gruppen, die für die bewaffnete Gruppe von Maschinen war Havel ein kommunistischer Kollaborateur, der sagt, er war schlimmer als Gottwald oder solche Aussagen. Also das sind dann gewissermaßen, der Kalte Krieg lebt bis heute in ihren Köpfen. Man kann es ein Stück weit verstehen, weil ihre Lebensgeschichte so war, aber sie sind irgendwo stehen geblieben. Es gibt dazwischen wiederum sehr reflektierte Gruppen. Generell würde ich sagen, dass die Thematisierung der Opfer nur dann Erfolg hat in der Öffentlichkeit, wenn das integre Biografien sind, die nicht larmoyant sind. Wenn es denen so gelingt, ihre Geschichte einfach zu erzählen, das haut rein, also auch bei jungen Menschen. Und deswegen bin ich generell skeptisch über irgendwelche Berge der Leichen, die der Kommunismus in allen rund um den Erdball zu verantworten hat, sondern was wirklich wirkt, wenn es nahe an den Leuten ist. Also wenn es wirklich eine örtliche Nähe gibt, dort wo es passiert ist, dort gibt es Gedenkstätten, die funktionieren. Und wenn das nachvollziehbar ist. Und natürlich bilden die irgendwo gegenüber der angepassten Mehrheitsgesellschaft auch so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Und sowas hört man nicht. Dann fragen die Kinder, was hast du da gemacht, wenn sie so eine Geschichte hören? Und das hörten die Eltern, die dann ihre Fähnchen am 1. Mai in die Fenster gesteckt haben und zu 99% die KP gewählt haben und sonst eigentlich keine Kommunisten waren. Da fühlen die sich nicht wohl. Das ist einfach eine unangenehme Tatsache.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir wollten uns mit der gesamteuropäischen Erinnerungskultur beschäftigen, wie eine Architektur einer solchen Erinnerungskultur aussehen könnte. Deshalb zum Schluss die Frage, Hubertus Knabe, es heißt immer, es gäbe eine Asymmetrie europäischer Erinnerungen. Sie habe zu tun mit der Annahme der Singularität des Holocaust. Sie habe zu tun mit Ignoranzen gegenüber dem Ausmaßen eines roten Totalitarismus, Relativierung der SED-Verbrechen, gegründet auf Antifa-Legenden. Deshalb meine Frage, wie kommt man aus dieser Denkverbotssperre heraus, ohne in die Relativierungsfalle zu tappen?
Indem man sich den Fakten stellt. Das ist eigentlich die naheliegende Schlussfolgerung. Die Asymmetrie ist ja schon dadurch vorgegeben, dass der Kommunismus Gott sei Dank nur in der Hälfte Europas existierte und deswegen im Westen in vielen Ländern der Blick sehr viel positiver ist. Und deswegen muss man gerade dort auch diese Erfahrungen endlich zur Kenntnis nehmen und hier nicht die Sowjetunion als Befreier Europas feiern oder eben Stalin womöglich als Person, der Hitler niedergerungen hat. In Wirklichkeit hat er mit ihm paktiert. Und deswegen glaube ich, dass hier doch gerade auch im Westen viel Nachholbedarf ist. In Westdeutschland vielleicht noch weniger als in den noch weiter westlich gelegenen Staaten, weil wir seit der Vereinigung Deutschlands eben das Problem als gesamtdeutsches Problem diskutieren müssen. Aber in Frankreich, Spanien, Italien, da ist sehr viel Nachholbedarf. Und hier, glaube ich, sind auch die europäischen Institutionen mehr gefragt. Es hat also unheimlich lange gedauert, ehe das Europaparlament dann endlich 2009 eine Entschließung gefasst hat, wo die Opfer des Kommunismus gewürdigt werden, wo auch eine gesamteuropäische Gedenkstätte gefordert wird. Bloß passiert ist eben nichts. Im Gegenteil, gerade in Deutschland gibt es gegen den Vorschlag, den 23. August zu einem Gedenktag für die Opfer der totalitären Regime zu machen, doch erhebliche Vorbehalte. Der 23. August ist ja der Tag, an dem Hitler und Stalin diesen Nicht-Angriffspakt geschlossen haben und sich praktisch Osteuropa geteilt haben und dann wenig später in Polen von beiden Seiten etwas zeitversetzt einmarschiert sind. Ich war kürzlich in Theresienstadt und habe mir das dort angeschaut, dieses schreckliche KZ und dieses Ghetto. Der Vizedirektor, der mich da geführt hat, der käme nie im Leben auf die Idee, irgendwie zu sagen, wenn wir jetzt über die Opfer des Kommunismus sprechen, dann relativieren wir damit die Verbrechen des Nationalsozialismus. Diese merkwürdige, fast neurotische Sichtweise, die gibt es eigentlich nur in Deutschland. Das ist in den anderen osteuropäischen Staaten Gott sei Dank nicht so. Und das, glaube ich, ist auch für Gesamteuropa wichtig. Der frühere tschechische Innenminister Lange hatte ja schon vor einigen Jahren vorgeschlagen, als es darum ging, die Nazi-Symbole europaweit zu verbieten, dann doch bitte auch die kommunistischen Symbole europaweit mit zu verbieten oder eine andere praktische Initiative gestartet worden ist, eine Plattform der europäischen Erinnerung, wo sich Aufarbeitungsinstitutionen zusammengeschlossen haben und erstmals diesen intereuropäischen Dialog pflegen. Diese Plattform müsste aus meiner Sicht auch von der EU gefördert werden, damit eben eine solche gesamteuropäische Erinnerungskultur auch praktisch möglich wird.
Gesamteuropäisches Erinnern, Herr Dr. Power, wie könnte das aussehen, dass über die Zentrierung um die deutschen Verbrechen hinausgeht?
Ich bin da ein wenig skeptisch, was eine gesamteuropäische Erinnerung zu diesem Zeitpunkt angeht. Und zwar deswegen, weil ich sehe, dass unter der Oberfläche dieser institutionellen Deklaration sind ganz unterschiedliche Realitäten in der wirklichen Aufarbeitung oder in der Entsorgung der Vergangenheit verbergen. Also in der Slowakei haben sie eine Parlamentsresolution, das war ein verbrecherisches System und das ist von Kommunisten praktisch in der Absicht verabschiedet worden, wenn wir es haben, dann haben wir Ruhe und haben Schlussstrich gemacht unter dieser und sind praktisch im europäischen Durchschnitt. Und es hat überhaupt keine praktischen Folgen gehabt. Jedes Land soll bei sich anfangen. Es sind zerstrittene Länder, also gerade Tschechien, ein sehr aktives, vergangenheitspolitisch sehr aktives Land. Bis jetzt wird heftig gestritten von verschiedenen Gruppen. Ich finde diesen Streit unter dem Strich produktiv. Da beteiligen sich alle Generationen. Es ist überhaupt nicht zwischen links und rechts und alten Strukturen, neuen Strukturen. Bei manchen Punkten kommen neue Historiker und sagen, also man kann doch nicht mit diesen Leichenbergen aus den 50er Jahren jetzt das Bild der 70er, 80er Jahre irgendwie vermitteln. Das war ein anderes Regime. Totalitarismus ist sehr gut. Ich meine, in dieser politisch-moralischen Ebene kann ich damit sehr gut sozusagen operieren. Wenn jetzt junge Historiker methodologisch anfangen zu untersuchen, kommen sie zu anderen Bildern, fragen das hinter und so weiter. Kurzum, es muss irgendwie ein realistisches Bild mit diesen vielen Facetten da sein. Aufarbeiten heißt begreifen und das ist nicht getan mit irgendeiner Resolution. Deswegen eher Skepsis.
Erst Hildegund Neubert und dann Wolfgang Schlott.
Ja, ich denke, dass einmal natürlich die Länder selber aufarbeiten müssen, ist selbstverständlich, aber es gibt ja doch auch vieles, was wir gemeinsam aufarbeiten müssen. Zum Beispiel die Führungsrolle des KGB für die Geheimpolizeien in den anderen europäischen, osteuropäischen kommunistischen Staaten wäre so ein Thema, wo man rangehen müsste. Ein weiteres Thema, was wir unbedingt eigentlich mal europäisch bearbeiten müssen, ist die Rehabilitierung von Ausländern aus anderen kommunistischen Staaten, die im Ostblock verhaftet worden sind. Also diese ganze Fluchtproblematik über Bulgarien, Rumänien, Ungarn ist noch relativ unaufgearbeitet. Es gibt praktisch für Deutsche keine Möglichkeit, sich in Ungarn für so eine Verhaftung oder gar in Bulgarien rehabilitieren zu lassen. Das ist also auch noch offen und diese internationale Zusammenarbeit der kommunistischen Diktaturen wäre auch ein wichtiges Thema, das wir angehen müssen. Es gibt so einen ersten Anfang mit diesem eisernen Vorhangprojekt. Da kann man schon vieles dran auch sehen, wie europäisch das eigentlich auch notwendig ist. Und dann gibt es noch die Bewegungen, die es eben auch im Westen gibt. Frankreich ist da ganz vorne weggegangen, dass also Historiker, Wissenschaftler, die aus der 68er Bewegung kamen, irgendwann angefangen haben, die Realitäten wirklich wahrzunehmen und zu beschreiben und dann eben dahin kommen, ein Schwarzbuch des Kommunismus zu machen. Großer Aufschrei in der linken Wissenschaft, gerade auch der Bundesrepublik. Also das sind europäische Bewegungen, die wir wahrnehmen müssen und die wir auf jeden Fall verstärken sollten. Und da ist zum Beispiel dieser symbolische Tag des 23. August eine ganz wichtige Initiative aus dem Europäischen Parlament. Aber der Deutsche Bundestag hat erklärt, dem nicht näher treten zu wollen. Und das finde ich schon sehr problematisch. Da sollten wir mal von unserem hohen Ross in Deutschland runterkommen und uns wirklich auf Augenhöhe stellen mit den anderen osteuropäischen Staaten.
Vielen Dank. Wolfgang Schlott, Ihr Schlussstatement.
Ich teile voll auf die Position von Frau Neubert. Denn der 23. August 1939 ist in der Tat ein Tag, der Anlass sein sollte für die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Gedenkkultur. Es ist sozusagen der Tag, an dem das Ende der linken Solidarität eingeläutet worden ist. Ich verweise nur an dieser Stelle auf diese Publikation von Bernhard Beierlein, Der Verräter Stalin bist du. Und wenn man sich anschaut, die neuesten Publikationen über die europäischen Gedächtniskulturen, die gerade im Jahr 2010, 2011 erschienen sind, so finden wir, ich erinnere an Frau Kaminski und Dröbs, die beide einen großen Band herausgegeben haben, vergleichende Positionen der europäischen, westeuropäischen, osteuropäischen, südeuropäischen Gedächtniskulturen. Da findet man in der Tat sehr, sehr viele gemeinsame Topoi. Es geht nämlich auch darum, und das haben wir in unserer Diskussion eigentlich noch gar nicht berücksichtigt, den Antifaschismus als diese Schutzideologie des Kommunismus hier noch einmal zu reflektieren. Hinter diesem Schirm haben die kommunistischen Regime ihre gesamten Verbrechen entwickelt. Und die westeuropäischen Demokratien waren nicht in der Lage, sozusagen diese antifaschistische Ideologie sozusagen rational umzusetzen, weil sie völlig anderen Dingen beschäftigt waren, Abbau ihrer Kolonialreiche, Schutz vor den kommunistischen Aktivitäten. Die französische kommunistische Partei ist da sehr unrühmlich in der ganzen Aufarbeitung der Geschichte gewesen. Sie hat kooperiert mit den Faschisten 1940. Sie hat sich nicht gestellt nach 1945. All diese Momente müsste man vergleichend aufarbeiten, um einfach aus dieser Bewusstseinsschizophrenie herauszukommen, mit der die europäischen Völker bis zum heutigen Tag leben. Das heißt, die Nichtverarbeitung des Antifaschismus und der Ersatz durch Holocaust-Ideologien und vieles andere mehr.
Meine Damen und Herren, das war unser Kulturgespräch am Freitagabend im Deutschlandfunk, heute über europäische Erinnerungskultur und in Kooperation mit der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Lassen Sie mich schließen mit zwei kritischen Bemerkungen. Erstens, vor jeder Erinnerungskultur muss erst einmal eine strenge, schonungslose Geschichtsschreibung stattfinden. Und zweitens, manchmal kann ein zu viel an Erinnerungskultur auch ein zu wenig sein, vor allen Dingen dann, wenn die Fülle nicht in die Tiefe geht. Vielen Dank bei dieser Diskussionsrunde. Vielen Dank bei Ihnen hier im Saal und bei unseren Hörern zu Hause und unterwegs. Schönen Abend.